Die MLB ist in ihrer 6. oder 7. Woche. Ich habe falsch angefangen, ist auch egal. Die AL, die American League, ist relatives Mittelmaß. In der National League sind auch nicht viele Teams wirklich besser. Die Cubs gewinnen dreimal in Folge nach Walk-Off, haben jetzt inzwischen zweimal 9 Spieleserien, die sie gewonnen haben. Und ansonsten ist auch alles in Ordnung bei den Cubs, bei den Yankees und bei den Tampa Bay Rays. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel.
Hallo.
Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Florian, wie geht es dir mit den San Francisco Giants?
Ich hatte gehofft, dass wir das Thema heute nicht ansprechen werden. Mir geht's nicht gut. Nein. Wenn du offensiv die in vielen Kategorien die schlechteste Mannschaft bist, wenn du Anfang dieser Woche 2 Prospects hochholst, die du eigentlich in diesem Jahr sich entwickeln lassen wolltest, dann ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Wenn deine Spieler mit den teuersten Verträgen gerade Leistungen bringen, über die sie von der sie selber nicht wissen, wo die gerade herkommen, dann passt irgendwas nicht. Sei es im Coaching-Staff, sei es in der Mannschaftszusammenstellung selber, ich habe keine Ahnung. Also im Moment sieht nichts gut aus und mir geht's dementsprechend auch nicht gut.
Axel, die Red Sox haben unter neuem Manager Chad Tracy eine 6-5 Bilanz nach der letzten Nacht, wo sie gegen die Tampa Bay Rays verloren haben. Wie geht's dir?
Ambivalent möchte ich es mal sagen, denn diese Bilanz unter dem neuen Skipper ist jetzt nicht das, wo ich als erstes drauf gucke, sondern ich habe als erstes halt auf die Ergebnisse geguckt oder auf die Mannschaft geguckt, wie sie sich gibt, und die ersten Serien gegen die Blue Jays und gegen die Astros war es, glaube ich. Die haben mir nicht viel gezeigt, dass sich da was geändert hat. Jetzt gab es eine Serie gegen die Detroit Tigers, die war tatsächlich sehr gut. Das waren 3 okaye Siege. Also was heißt okaye Siege? Das waren 3 Siege, das waren 3 Spiele, die haben Spaß gemacht, wo du gedacht hast, okay, die waren aber auch bitter nötig, diese drei Siege. Und ich bin noch nicht 100% überzeugt, dass wirklich Alex Cora das Kernproblem in dieser Red Sox-Organisation war. Bräuchte ich mehr Evidenz.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Alex Cora das große Problem war. Die Leistungen, fand ich jetzt in den letzten Tagen, waren besser von den Red Sox, auch wenn sie zum Beispiel mit Garrett Crochet jemanden auf der Injury List haben, jetzt dann auch mit Roman Anthony jemanden auf der Injury List haben, die sie beide unglaublich brauchen. Peyton Tolley wird im Laufe seiner Karriere mein Krafttier sein, das weiß ich jetzt schon. Also der Typ strahlt eine Positivität aus, die extrem ansteckend ist.
Andreas, mach es doch nicht nochmal.
Doch, ich mach es. Doch.
Lern es doch.
Nee, da bin ich bockig.
Verlieb dich nie. Niemals nie.
Hinter das Mädchen.
An den Spieler hinter der Platte.
Es ist schon passiert.
Je mehr der Kraft hier wird, ja, umso mehr wird er irgendwann in Dodgers Blue auflaufen.
Ja, das ist mir egal. Sportfans sind blöd. Ganz ehrlich,
sehr schöner Spruch. Das ist gleich für die Kachel. Sportfans sind blöd.
Das ist es doch so. Ich bin schon hoffnungslos in den Typen verliebt. Also ganz ehrlich, Peyton Tolley, ein Typ, der 23 Jahre alt.
Anthony dazu.
Das ist mir egal. Ein Typ, der 23 Jahre alt aussieht wie ein 45-jähriger Trucker, der 3 Kinder hat und 3 Jobs dann auch hat, um seine Familie über die Runden zu bringen, der eine Positivität ausstrahlt, die einfach ansteckend ist, der so lustig drauf ist zwischendurch, das ist einfach kein Wohl. Also ich frage mich,
ich verstehe das auch 100%. Und ich bin da auch, ich bin ja bei dir wir sind im gleichen Zug, aber nicht im gleichen Wagen.
Ja. Ich bin in der ersten Klasse.
Ja, ich sitze an der Bar und es gibt nichts mehr.
Ja, es gibt nur noch stilles Wasser.
Bist du also dieses Meme, wo der Typ mit seiner Freundin der anderen Frau hinterher guckt?
Und genau. Roman Anthony ist die Frau, die ich im Arm halte, und Peyton Tolley ist der Typ. Der
läuft gerade an dir vorbei.
Ja, genau.
Sehr gut, okay.
Ja. Also,
aber die Spiele gegen die Tigers, die haben Spaß gemacht, muss ich tatsächlich sagen.
Dann können wir ja gleich mal als erstes drauf sprechen kommen, auf die Serie Tigers gegen Red Sox. Und nicht wegen der Red Sox, sondern wegen Framber Valdez. Dann müssen wir tatsächlich einmal, gerade weil wir über die Tigers-Red Sox-Serie gesprochen haben, wir wollten eigentlich mit was anderem anfangen, müssen wir über Framber Valdez sprechen. Framber Valdez hat in diesem Jahr irgendwas an 900 Pitches oder 600 Pitches geworfen. Einen einzigen Four-Seam-Fastball in diesen 600 Pitches. Und das war der Four-Seam-Fastball, der Trevor Story getroffen hat, nachdem der vorher ein Double geschlagen hat, nachdem es vorher einen Homerun gab. Und da war Framber Valdez not amused. Florian, wir haben schon drüber gesprochen. Letztes Jahr gab es eine Szene, wo er noch in bei den Astros gespielt hat, wo er seinen Catcher einfach mal abgeworfen hat, nachdem der Catcher wohl einen Fehler gemacht hat bei einem Pitch, den er angezeigt hat, und er dann einen Homerun abgegeben hat. Ich persönlich bin ganz froh, dass der Kelch Framber Valdez an den Red Sox vorbeigegangen ist. Er scheint kein einfacher Typ zu sein, um das ein bisschen lobend noch auszudrücken.
Ja, und wer hat ihn denn erzogen, dass dieses, oh, weil du zwei Homeruns gegen uns geschlagen hast, darf ich dich abwerfen, noch normal ist? Also das ist ein 90er-Jahre-Baseball. Das hat, also das kam früher häufiger vor. Es gibt auch Menschen, die das vermissen, aber das kann, also kommt ja immer seltener vor. Und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, weil er schadet seinem Team damit. Er hat ja eine 6-Spiele-Sperre, glaube ich, bekommen, was ja im Zweifel ein Start ist. Ne?
Also 5 Spiele ist es jetzt nur noch geworden.
Ja. 5 nur noch geworden. Okay, also was ja nur ein Start ist bei Pitchern, wissen wir alle, bla bla bla. Aber also ich begreife diese Aktion überhaupt nicht, weil es gab vorher nichts, wo Trevor Story ihm gegenüber, außer die Homeruns, ihn gefährlich wurde, ihn angeblökt hat oder was auch immer. Und dann sowas. Völliger Blödsinn. Und ich glaube, er braucht mal jemanden, der immer zuredet und sagt, bleib mal professionell, weil du bist ein guter Pitcher. Wir brauchen dich. Sowas können wir uns nicht erlauben. Gerade die Tigers jetzt mit Scooball on the injured list brauchen einfach einen Ace, und das ist er nun mal. Der soll sich mal zusammenreißen, um es mal so zu sagen.
Wenn er on ist, also wenn er wirklich gut drauf ist, schmeißt er Sinker um Sinker und provoziert Groundball after Groundball. Und die Detroit Tigers Defensive hat dann keine Probleme, den in irgendeiner Weise aufzunehmen, den Ball, und dann an die First Base zu werfen. Das ist Framber Valdez in der guten Version. In der schlechten Version ist er unberechenbar. Und Axel, wie hast du das gesehen? Es gab danach ein Benches-Clearing. Wir haben ja mal vor Jahren darüber gesprochen, als Andrew McCutchen sich in einem Video darüber lustig gemacht hat, wie Benches-Clearings aussehen. Es gab dann, ja, ja genau, es gab ja nicht mal rumgeschubst oder so. Man steht sich einfach gegenüber und denkt sich, was mache ich jetzt hier? Und na gut, gehe ich wieder rüber ins Bullpen. Wie hast du die Szene gesehen?
Ich hatte auch direkt diese Geschichte aus dem letzten Jahr im Kopf, wo er seinem Catcher ein Fastball auf die Brust wirft. Ja. Na, das war eine Sache, das macht man nicht. Und das macht man tatsächlich auch aus verschiedenen Gründen nicht. Nicht nur, weil man vielleicht nicht unbedingt ein Arschloch sein muss, sondern auch, weil das natürlich in einem Vertrauensverhältnis Catcher-Pitcher kein gutes Zeichen ist, wenn du sagst, du hast mir eben den falschen Pitch angezeigt und jetzt werf ich dich ab. Da hatte ich dann auch direkt diesen Gedanken dran, Framber Valdez is not a good guy. Das war damals diese, ich glaube, das ging ja sogar einigermaßen viral, diese Geschichte in den sozialen Medien. Mhm. Und wie gesagt, ihr kennt mich jetzt lang genug. Ich bin jetzt nicht derjenige, der völlig ausflippt, wenn mal einer abgeworfen wird, sondern ich sag halt, okay, das ist traditional Baseball halt, ne? Sowas kann es geben. Es ist halt aus der Zeit gefallen, und ich glaube halt nicht, dass Framber Valdez das gemacht hat, weil er irgendwie in seinem Kopf hatte, wow, ich muss jetzt mal ein Zeichen gegen dich setzen, sondern er hat das gemacht, weil er wütend war. Und er hat das gemacht, weil er böse war. Und das macht man nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Ne? Ein Batter abzuwerfen, der vielleicht Beef mit dem Team hat oder der vielleicht Dinge mit einem Teammate gemacht hat. Haben wir ja schon oft gesehen, dass man oder vielleicht mal hinter ihn zu werfen, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ey, so nicht. Ne, wir sind auch noch da. Das war das nicht, sondern Framber Valdez hat das gemacht, weil er halt einfach wie ein unerzogenes Kind, um das Bild von Florian weiterzuführen, einfach böse war und irgendwas kaputt machen wollte. Und das ist halt eine Sache, da das ist eine Charaktersache.
Und jeder, der jetzt sagt hier, ja, vielleicht war das ja gar nicht Absicht, er sagt doch selber, ja, dass das keine Absicht war, dem sage ich nochmal, er hat 600 Pitches in diesem Jahr geworfen, einen einzigen Four-Seam Fastball, und das war der Wurf, der der.
Ja, das hast du doch auch gesehen. Und du, guck dir mal das Gesicht an. Mhm. Ja, klar.
Der Trevor Story zwischen die Schulterblätter hat er getroffen. Ja, also. Und ja, dann gab es die wütende Reaktion und dann gab es das Bench-Clearing, wo sich beide Teams gegenüber gestanden haben und sich gedacht haben, ja gut, dann haben wir jetzt ein Zeichen gesetzt und gehen jetzt wieder zurück da, wo wir hergekommen sind und trollen uns. Wenn noch wenigstens Fäuste fliegen würden, damals.
Nee, ja, tatsächlich, also Bench-Clearing im Baseball ist teilweise schon eine harte Peinlichkeit. Ja, ist so. Ich auch. Stell dir mal vor, du bist Eishockeyspieler und guckst dir das an. Ja. Dann denkst du dir doch auch.
Ja. Ja, wobei bei Eishockeyspielern, die haben auch immer noch, ne? Die hauen sich ja zwar, aber das ist ja auch alles nicht so ernst gemeint, ne? Also ich glaube, jede Prügelei beim Eishockey, jede Prügelei beim Eishockey ist nicht so ernst gemeint wie das, was Framber Valdez gerade gemacht hat, weil die sich danach wahrscheinlich an einer Bar treffen und ein Bier zusammen trinken. Bei Framber Valdez,
ich glaube nicht, dass jemand mit Framber Valdez ein Bier trinken gehen möchte.
Eben. Und ich glaube, beim Eishockey ist das noch mal anders, ja. Aber ich finde auch, das ist etwas, was eben. Da müsste sich die Person einmal überlegen, was ich tun kann. Dass ich aus dieser, ne, er hat ja irgendwas gehabt zu dem Zeitpunkt, dass ich da rauskomme, weil das ist ja, kannst ja nicht
die. Auf jeden Fall, wenn er gut drauf ist, ist er ein fantastischer Pitcher. Ja. Und ich hoffe, dass die sportlichen Schlagzeilen für ihn dann in diesem Jahr die Oberhand gewinnen, weil Framber Valdez bei den Houston Astros war ein Pain in the Ass für Red Sox-Fans. Und das wird er hoffentlich dann auch wieder, und er macht nur durch sportliche Schlagzeilen. Wir müssen über zwei leider Todesfälle sprechen, die es in der letzten Woche gegeben hat. Keine überraschenden. Einer ist 87 alt gewesen, der andere 85. Beide ein tolles Alter erreicht. Ted Turner ist gestorben. Und da fragt man sich jetzt, warum Ted Turner? Der hat doch CNN gegründet und so. Und ja, hat er. Und hat auch TBS gegründet. Und mit diesem TBS hat er damals die Atlanta Braves-Spieler als Owner, der er war, in Millionen Haushalte in die USA gebracht, so dass man in den kompletten USA eigentlich die Atlanta Braves jeden Abend sehen konnte. Die Atlanta Braves hatten ihre allerbeste.
Entschuldigung. Und nach Deutschland.
Und nach Deutschland.
Weil Anteile an Tele 5, glaube ich, oder an der Telegruppe München, und deswegen. Und das ist mir dann tatsächlich auch erst mit dieser Todesmeldung bewusst geworden. Deswegen liefen immer die Atlanta Braves auf dem Sportkanal, weil die nämlich irgendwie mit Tele 5 und dieser Telegruppe München zusammengehangen haben. Deswegen war freitagsabends so oft Atlanta Braves, dass man die gesehen hat. Und deswegen dieser Chant, das sind ja so, also für mich sind das die ersten tatsächlich Erinnerungen an MLB-Baseball.
Ja.
Weil, ne, und dann überlegst du dir halt, ach guck, Ted Turner.
Von 1991 bis 2005 haben die Atlanta Braves 14 Mal hintereinander den Division-Titel gewonnen. Sie haben 5-mal den National League Pennant gewonnen, 95 die World Series gewonnen mit einem Pitching, was bis heute fast unvergleichlich ist. Sie haben mit Ted Turner haben die mindestens zwei Stadien gebaut. es gab sogar das Turner Field, das nach ihm benannt worden ist. Erst Atlanta Fulton County Stadium, dann das Turner Field, was nach ihm benannt worden ist. Er ist 2003 rausgegangen aus dem Konglomerat, was die Atlanta Braves gehalten hat. 2007 wurden dann die Atlanta Braves verkauft, aber er hat, wie gesagt, TBS und CNN erfunden. Er war ein Philanthrop.
Jane Fonda zusammen. Also ich erinnere mich eben noch, wie Axel das gerade meinte. Ich habe Baseball geguckt im Sportkanal und da war Jane Fonda neben Ted Turner. Und für mich war das wirklich so, oh wow.
Weil kanntest du Ted Turner damals? Nein. Also ich hätte ihn nicht erkannt.
Nein, aber ich kannte Jane Fonda. Und dann haben sie erwähnt, das ist der Besitzer der Braves. Ich habe ja auch einen Hass. Mein Hass auf die Braves hat sich auch genau daraus entwickelt, weil die waren immer im Fernsehen. Er war mit Jane Fonda zusammen und sie haben immer gewonnen. Also die Braves hatten ja wirklich eine unfassbar starke Mannschaft damals in den 90ern, als ich anfing, Baseball zu gucken. Und ich habe mich über jede World Series gefreut, die sie verloren haben. Muss aber sagen, auf ihn, also so, ich war ihm nicht böse, weil er hat nicht viel falsch gemacht. Also mit dem Club nicht, mit dem, was er sonst gemacht hat. Weiß nicht, war ein...
Olympia nach Atlanta geholt. Ja, Michael Johnson einen 200-Meter-Weltrekord aufstellen lassen. Den von Pietro Minea.
Pulverisiert. Michael Johnson, der mit dem Stock im Hintern, ne?
Ja, genau. Ja. Ich glaube ernsthaft, dass das einer der letzten Milliardäre waren, die nichts Böses im Schilde führten mit ihrem Geld. Und also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass er einer der Milliardäre war, die man nicht, also gegenüber den anderen Milliardären, die man heute so kennt, dass man sie nicht unbedingt sofort auf dem Scheiterhaufen sehen möchte.
Ja. Jetzt lebst du nicht in Atlanta, ne?
Ja.
Es war eine andere Zeit und die Welt war nicht so global, wie sie heute ist. Mhm. Wer weiß, was der da in Atlanta, über welche Leichen der gegangen ist, damit er halt genau das erreicht, was er dann erreicht hat. Und wir haben das nicht mitgekriegt. Ich bin mir sicher, dass auch bei TBS Leute vielleicht Fragen gestellt haben. So, und wir haben es nicht mitgekriegt. Ich glaube nicht, dass du das vergleichen kannst mit heutigen Einflussmilliardären, weil halt einfach die Welt eine andere war und weil das damals halt, er hat damals sein Zeug gemacht und das war halt regional und er hat es halt für seine Interessen gemacht und die Interessen waren halt Atlanta, das waren die Atlanta Braves, das war TBS, das war CNN. Und natürlich ist CNN ein ganz großer Part von Ted Turner, auch was politische Einflussnahme angeht. Mhm. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber du kannst es doch nicht mehr vergleichen mit einer globalen Welt, wo heute Milliardäre halt einfach Schach mit der Welt spielen und nicht nur mit ihrer Region. Also von daher, es ist doch okay, wenn wir sagen, uns ist auf jeden Fall nichts aufgefallen.
Ja.
Beim Ted.
Ja, genau.
Godspeed.
Ja, Florian, hast du noch was dazu zu sagen, zu Ted Turner?
Nee, aber ich, also, ja. Nö, alles gesagt. John Sterling hätten wir ja noch da.
Ja, John Sterling ist auch gestorben, 85 Jahren. Die langjährige und jahrzehntelange Stimme der Yankees-Fans, gerade was das Radio anging. Er ist mit 85 gestorben. Er hat seinen Homerun-Call beziehungsweise seinen Sieg-Call für die New York Yankees, der Yankees-Win, ist weltberühmt geworden. Und ich habe heute dann noch mal darüber nachgedacht. Unsere Stimmen der Kindheit oder der Jugend sind Gerd Rubenbauer, Herbert Fassbender, Manny Breukmann zum Beispiel im Radio dann auch. Das waren aber immer Kommentatoren, die das große Ganze bedacht haben und bearbeitet haben. Bundesliga, Länderspiele etc. oder den Weltsport. John Sterling war einer, der über 30 Jahre lang erst die New York Islanders hat er kommentiert im Radio. Dann fing er an bei den New York Yankees und ist für Generationen von Yankees-Fans die Stimme im Ohr, wenn es darum ging, ein Spiel im Radio zu hören. Und ich glaube, das können wir gar nicht so richtig fassen und greifen, was das für Leute für eine Bedeutung hat, die vielleicht sich nicht die ganze Zeit die Spiele im Fernsehen anschauen konnten, vielleicht auch nicht das Geld dafür hatten, sich die Spiele im Fernsehen anzuschauen, sondern das im Radio gehört haben. Wir haben über Vin Scully schon darüber gesprochen, dass er über 60 Jahre die Stimme der Dodgers war. John Sterling war über 35 Jahre die Stimme der New York Yankees. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Verlust, gerade für viele Yankees-Fans, die Yankees im Radio erlebt haben und dann halt mit John Sterling, der jeden Abend in dein Wohnzimmer kam beziehungsweise auf deine Ohren kam.
Wenn du mal so nur eine Zahl, was meinst du, wie viele Yankees-Spiele er kommentiert hat? Was, so einfach mal irgendeine Zahl reinwerfen.
Ja, 30 Jahre, 170 Spiele im Schnitt, das sind
okay, es sind 5.651 Spiele gewesen.
Ich hätte so irgendwas mit 6.000
jetzt gesagt. Also und was du gerade meintest, ich habe in dem Zusammenhang eben auch nochmal über Vin Scully nachgedacht. Ne? Also weil das sind Stimmen, die für die Ewigkeit sind, die eben nicht nur mit großen nimm Rubenbauer 90, war doch Rubenbauer, ne? Rubenbauer ja, und Beckenbauer waren ja das Finale, die das kommentiert haben.
Rubenbauer, Rummenigge.
Ja, Rummenigge, Entschuldigung, Beckenbauer, ja, war Trainer.
Beckenbauer auf dem Platz.
Ja. Das ist aber ein einmaliges Erlebnis gewesen, wo du diese Stimme dann bei dir im Kopf behältst und das auch mit dieser Emotion, die du zu diesem Zeitpunkt empfunden hast, verbindest. wenn ich jetzt ein random Spiel von den Yankees höre und er am Ende ruft The Yankees win, das ist für die Ewigkeit, weil das war 5000 von den 5651 Mal auch sehr häufig. Das ist keine unerfolgreiche Franchise. Und es ist eben nicht nur die World Series, die er called oder die, sondern es war jedes Spiel, zu Hause, auswärts. Und für viele, wie du gerade gesagt hast, sind solche Vince Scullys, bei den Giants nehme ich jetzt mal John Miller für mich. Ich höre lieber Spiele im Radio. Joe
bei den Red Sox.
Ja, zum Beispiel, ne? Genau.
Harry Carey bei den Cubs.
Bob Uecker
bei den Brewers, genau. Na, also lass uns das mal sagen. Und das ist, glaube ich, auch, das kann man schwer vergleichen. Ich habe Arbeitskollegen.
Hawk
Harrison. Ja, okay. Arbeitskollegen.
Moment, da können wir uns lustig drüber machen, ja, wie wir wollen. Natürlich. Es ist trotzdem ihr Hawk.
Ja, absolut. Und das wird auch immer bleiben, egal, ob er nun noch weitermacht oder nicht. Man erinnert sich an diese Stimme. Man erinnert sich ja mit jeder Niederlage und mit jedem Sieg an diese Stimme. Und an seine, also wie gesagt, bei Vince Scully ist es genau dieses, der war immer da. Und ich meine, 5600 Spiele, 30 Jahre, der war immer für dich da. Ob es in Amerika gut war, die Zeiten, oder schlecht. Ob es dir persönlich gut ging oder schlecht, er war immer für dich da. Er hat immer für dich die Yankees im Radio kommentiert und vorher die Islanders. Jetzt, ne, sei New Yorker, sei Islanders-Fan, dann hörst du die in dein Leben lang. Hörst du diese Stimme und das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Und ich meine, du hattest es vorweg gesagt, er hat ja dann auch selber eingesehen, dass es für ihn vielleicht die Zeit ist, jetzt mit dem Radiokommentar aufzuhören. Genau. Mhm. Finde ich ja auch, ne, weil du musst auch wissen, dass du irgendwann vielleicht ja mal Feierabend hast, so, um es mal so zu sagen.
Ja.
Und wie viele Nicht-Yankees-Menschen ihn vermissen werden, ist halt auch krass. Und das, finde ich, sagt viel aus. Ne? Gerade bei einer Franchise, die nicht jeder mag, sagt es viel aus, dass viele sehr Gutes über ihn zu reden haben und sagen, das ist eine Stimme, die uns fehlen wird.
Man konnte sie als Nicht-Yankees-Fan an ihm abarbeiten. Das ist
ja. Also dieses The Yankees Win, das ist ja auch schon da bist du nicht alleine. Ne? Und das ist ja dann auch schon mehr als einmal dann von anderen Franchise abgewandelt worden.
Da halt, Yankees, ne? Lose.
Ja, aber das ist natürlich auch, ist das schon eine Ehrennadel, ne?
Ja.
Dass deine Phrase dann so ikonisch ist, dass sie dann noch abgewandelt wird. Ich glaube halt einfach, dass man dieses Sports Radio überhaupt nicht nach Europa übertragen kann. Wir haben diese Kultur nicht, dass unsere Vereine seit Generationen jedes Spiel oder aus einer Heimperspektive übertragen werden. Es gibt jetzt seit den letzten 10 Jahren, seit das Internet ein bisschen stabiler ist, gibt es halt viele Fanradios, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was in Amerika seit den 30er Jahren im Prinzip gang und gäbe ist, dass du halt deine eigene Broadcasting Station hast, wo halt jeden Tag das Spiel übertragen wird. Das ist dann halt eine kulturelle Sache, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Und wenn du halt, wie ihr das gesagt habt, jeden Tag oder jeden Abend mit ihm den Abend begangen hast, dann hast du irgendwann das Gefühl, ja, der gehört halt schon dazu, ne? Der sitzt halt mit am Tisch. Und was erzählt er heute? Und wenn der dann irgendwann nicht mehr da ist, dann ist das, glaube ich, schon eine Sache, wo du traurig sein kannst. Und das finde ich auch völlig in Ordnung.
Finde ich
völlig in Ordnung. Das muss man nicht überhöhen. Der war ein Sportkommentator und der hat jetzt nicht weltbewegende Dinge gemacht, aber er war für die Menschen halt wichtig und er war für die Menschen halt ein Comfort-Item. Und wenn das dann halt weg ist, dann finde ich das völlig legitim, dass man da traurig sein darf und dass man sagen kann, oh mein Gott, der hat mich aber mein Leben lang begleitet. Mhm. Schade.
Ja.
So.
Definitiv.
Und das ist etwas, wo ich halt, ich hege für sowas große Sympathien. Ich meine, wir haben, du hast schon gesagt, wir haben über Vince Scully gesprochen. Wie oft haben wir hier Harry Carey, der das sitzt in seiner Booth und sagt, es ist so sicher, wie das Gott grüne Äpfel gemacht hat, dass die Chicago Cubs irgendwann die World Series gewinnen und wir hoffen, dass wir es alle noch erleben werden. Mhm. So, und er hat's dann. Ne, das sind halt Momente, da erinnerst du dich dran, und da, wenn wir uns dran erinnern, was glaubst du denn, wie es den Leuten geht, die den tagtäglich hören?
Ja, definitiv. John Sterling ist gestorben mit 85 Jahren und hinterlässt eine große Lücke bei den Yankees. Er hat die komplette Karriere zum Beispiel von Derek Jeter kommentiert. Er hat die komplette Karriere von A-Rod bei den Yankees. Aber
das haben wir doch auch.
Das haben wir auch. Das haben sie ja durchgestanden. Er hat es erlebt.
Genau, er durfte sie feiern, wir nicht.
Ja. Wo wir bei den Yankees sind, können wir dann mal wirklich eine schöne Überleitung finden. Mhm. Es gibt vier Teams in der American League momentan, die einen positiven Rekord haben. Die Athletics und die Cleveland Guardians sind ein Spiel über 500. Die halten gerade so die Fahne, dass sie über 500 sind. Es gibt zwei Teams in der American League East, die im Moment vornweg galoppieren, und das wirklich auf erstmal unterschiedliche Art und Weise und das trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Die New York Yankees und die Tampa Bay Rays, und wir wollen heute mal ein ganz kleines bisschen über die richtig großen Geschichten, guten Geschichten der MLB sprechen. Nachdem wir uns in den letzten Wochen dann immer über die Krisenteams unterhalten haben, müssen wir heute mal über Teams sprechen, die einfach unglaublich gut spielen im Moment. Und das sind die Yankees, das sind die Rays, das sind die Braves und das sind die Chicago Cubs, die Los Angeles Dodgers. Die haben wir so erwartet. Fangen wir mal an mit den Yankees. Sie haben Probleme im Pitching, weil Gerrit Cole zum Beispiel ausgefallen ist. Das macht aber gar nichts, weil Cam Schlittler, ein Spieler, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, wahrscheinlich sogar noch als Rookie gilt, glaube ich, oder? Letztes Jahr ist er in der American League Wildcard-Serie gegen die Red Sox schon eingesetzt worden, der einfach ein unglaublich gutes Jahr abliefert. In 47 ein Drittel Innings, 1,52er ERA. Max Fried, von dem haben wir es vorher so erwartet, 2,39er ERA. Will Warren, Ryan Weathers, Brent Hedrick, der als Relief-Pitcher dabei ist, und dann zwischendurch noch Spot-Starts von Leuten wie Elmer Rodriguez oder Luis Gil. Das ist eine Melange, die das Pitching hervorragend aussehen lässt bei den Yankees momentan. Dazu kommt, dass nicht nur Aaron Judge den Ball trifft, sondern Florian, auch Ben Rice. Und die beiden im Moment so ein bisschen das Duo sind, was die Yankees oben hält.
Das haben wir auch genauso erwartet, dass Ben Rice der Spieler ist, der die Yankees nach vorne, dazu, ne? Also du hast ja einmal dieses, okay, ist die Verletzung im Pitching, das ist immer nicht gut, wenn dann dein Starting-Pitching darauf reagiert, umso besser. Aber dass du jetzt quasi, ja, drei Top-10-Spieler in deiner Lineup hast, und es sind nicht Jazz Chisholm, es ist nicht Giancarlo Stanton oder sonst wer, sondern sie heißen Cody Bellinger, Aaron Judge und Ben Rice. Mhm. Dass die im Moment performen, ja, und selbst eben jemand wie José Caballero, den man ja jetzt reinwerfen muss, weil Anthony Volpe auch auf der Injured-List ist. Oder,
naja, ist runtergeschickt worden in die Triple-A.
Triple-A, nachdem er auf der Injured-List war. Also du hast drei Spieler mit einem Wins Above Replacement, mit einem Fangraphs Wins Above Replacement von über eins oder eins. Das sind, ne, Caballero, hatte ich gesagt, und dann eben genau die drei. Bellinger, Judge und Rice, Middle of the Lineup oder Heart of the Lineup. Ballern gerade richtig gut, diszipliniert, ist nicht bei allen, also ne, wir haben immer noch die 28% Strike Rate von Aaron Judge, macht dann aber nichts, wenn er die Dinger dann halt dann irgendwann mal wieder rausschlägt, also auch das ist ja dann wieder dieses zweischneidige Schwert. Das Kyle-Schwarber-Phänomen. Aber ganz ehrlich, vor der Saison hätte ich nicht auf der Reihe gehabt, dass Ben Rice die zweitmeisten Homeruns bei den Yankees geschlagen hat zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und die Offensive funktioniert, ne? Sie sind das von Run Differential das drittbeste Team, und zwar mit Abstand die ersten drei. Die Braves haben 2,1, die Dodgers 2,1 Run Differential per Game plus, die Yankees noch mit 2 und dann folgen die Brewers mit 1,3.
Sie haben die zweitmeisten Runs gescored in der gesamten Liga.
Genau, ne? Also das heißt, das ist gerade wirklich gut, wirklich richtig gut.
Momentan auf der Injury-List der Yankees ist Ryan Weathers, ist Day-to-Day. Ben Rice und José Caballero auch. Da würden wir nicht davon ausgehen, dass die lange ausfallen. Gary Cole nähert sich so langsam seinen ersten Start. Carlos Rodon hatte jetzt einen Triple-A-Start. Den habe ich sogar gesehen, weil Christian Campbell gegen ihn einen Homerun geschlagen hat. Giancarlo Stanton ist im Moment auf der Injury-List. Angel Rivilli, auch ein Relief-Pitcher, ist auf der Injury-List. Clark Schmidt, Ben Hess und Travis McGregor. Also es ist nicht so, dass die Yankees komplett verletzungsfrei durch diese Saison bislang gekommen. Aber sie schaffen es momentan mit einer wirklich enorm guten Offensive und fantastischem Starting-Pitching. Und Cam Schlittler ist da tatsächlich jemand, den man herausheben muss, weil er erst in seinem zweiten Jahr ist, die das im Moment wirklich von vorne bis hinten durchbekommen. Und jetzt werden sie Spencer Jones hochholen, Outfielder, weil wer musste auf die Injury List gesetzt werden? José Caballero, glaube ich, ne? Jason Dominguez muss auf die Injury List gesetzt werden. Okay. Mhm. Und da kommt Spencer Jones. Und Spencer Jones ist genauso groß wie Aaron Judge, auch 2,01 Meter. Und jetzt haben die dann auch noch ein Outfield-Duo, was nicht nur die Bälle raus im Stadion schlagen kann, selber dann auch noch gute Verteidiger sind. Spencer Jones soll ein großer Athlet sein dann auch, also nicht für seine 2,01 Meter in irgendeiner Weise behäbig oder so.
2,01 Meter,
ja,
das ist einfach verrückt.
Ein Zentimeter größer als ich. Und auf jeden Fall ist das jemand, auf den die Yankees-Fans sehr hoffen und sehr warten. Und das könnte schon sehr beeindruckend aussehen, wenn die beiden da im Outfield stehen.
Wie viele Altuves sind Spencer schon? Zwei dann, ne?
Ich habe gerade mal die Injuries aufgemacht bei den Yankees.
Ja.
Du hast recht, José Caballero ist heute auf die Injury List gekommen, auf Day-to-Day.
Ja.
Und Ben Rice auch.
Ja.
Ben Rice auf, auch noch?
Ja, ja, wegen einer Hand, wegen ja, einer Handproblem.
Aber nur Day-to-Day.
Okay,
ja,
okay.
Und Giancarlo Stanton ist halt Giancarlo Stanton, ne?
Der hat Tennisarm in beiden Armen.
Meine Fresse, der arme Kerl. Wie lange wir über die Verletzungshistorie von Giancarlo Stanton einen Podcast machen würden, wird der 4 Stunden gehen.
Nee, der begleitet uns ja quasi, seitdem wir dabei sind, begleitet er uns, dass er verletzt ist. Ne? Das ist tatsächlich
seine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung auf der Injury-List.
Es ist so.
Der ist 15 Jahre da.
Ich werde und nie vergessen, wie der den Ball ins Gesicht bekommt.
Ja, ja, so, da war noch bei Miami, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Ich werde das nie vergessen, du liebe Güte. Aber zu den Yankees, um das jetzt vielleicht abzuschließen, ich bin so überrascht über das Yankees-Pitching. Mhm. Boah, wie gut die sind und wie konstant vor allen Dingen. Ja. Ne? Und da fällt wenig ab. Sie haben ein 3,04 ERA als Gesamt-Pitching-Staff. Das ist der beste in der MLB. Sie haben ein Betting Against von, ich glaube, unter 220. Ich habe es jetzt nicht direkt vor mir, aber das ist richtig, richtig gutes Pitching. Und ganz ehrlich, das war ein Pitch. So ein Pitching hätte ich mir von den Red Sox vorstellen können. Und
ja,
ich bin tatsächlich desillusioniert, was die Yankees angeht, weil ich habe sie nicht so stark gesehen.
Ja, und auch der Bullpen, ne? Wir loben gerade das Starting Pitching, aber auch der Bullpen, ne? Mit 3,22 eben der drittbeste derzeit in der Liga. Unerwartbar, aber auch das ist ja vor der Saison die Kritik auch von uns, dass die Yankees nicht genug gemacht haben, aber im Zweifel hatten sie ein Team zusammen, was am Ende, hätten sie über das Jahr hinweg diesen Pace gehabt, über 100 Spiele gewonnen hätten. Also die, ne, Brian Cash in der Kritik, so wie er ist, der ist immer in der Kritik, weil es auch die Yankees sind. Das Team war ja nicht schlecht und ich glaube.
Wen meinst du jetzt?
Cashman, Entschuldigung. Den General Manager, ne? Der hat nur nicht viel gemacht in der Offseason und steht immer unter Kritik. Aaron Boone steht immer in der Kritik und so weiter und so weiter. Aber trotzdem haben sie sich ja was dabei gedacht. Und ja, anscheinend haben sie es gesehen, dass das in der Mannschaft drin ist. Anscheinend haben sie es gesehen, dass du zur Not eben Caballeros mehr Zeit auf dem Shortstop geben kannst. Du kannst mit Jason Dominguez jemanden eben ins Team werfen, der jung ist und Plätze ausfüllen kann, wenn die Starter, die eigentlich dafür vorgesehen, nicht da sind. Und jetzt kommt eben der nächste mit Spencer Jones, den sie es zutrauen, ja, die zu unterstützen und ja, ich bin also.
Und dann frage ich dich, Florian, warum werden wir über solche Sachen vorab nicht informiert,
ja,
bevor wir unsere Vorschau machen?
Ganz ehrlich, das hast du jemals,
fahrlässig.
Ja, hast du aber jemals schon mal versucht, jemanden bei den Yankees zu erreichen? Da wird es ja nie drauf kommen. Vielleicht nehmen sie ab.
Wöchentlich.
Okay, ja, dann nehmen sie nicht ab und mögen uns nicht.
ist Cashman der amerikanische Max Eberl?
Nein.
Niemand ist so schlecht wie Max Eberl.
Oh, genau.
Der hat zufällig den sympathischsten Coach der Welt verpflichtet. Das war Zufall.
Michael Olise hätte ich nicht gefunden, aber ist auch egal. Ja. bei den Yankees, wie gesagt, kommt im Moment, wie gesagt, alles zusammen. Es läuft fantastisch. Gerrit Cole kommt bald von der Injury List zurück. Carlos Rodon kommt von der Injury List zurück. Beides keine Pitcher, die einen 6er ERA gewöhnt sind. Ich glaube,
Clark Schmidt hat Bullpen geworfen jetzt schon.
Wer?
Clark Schmidt.
Clark Schmidt, genau. Mhm. Und der kommt auch noch zurück. Also, um die Yankees müssen wir uns keine Sorgen machen.
Nee, und das Polster, was sie sich jetzt langsam aufbauen, kann eben, und es wird wieder Schwächephase geben, das haben wir von allen Teams gesehen. Ich meine, ne, du bist jetzt 14 Spiele über 500. Das heißt, ne, wenn du jetzt mal eine Serie hast, dass du mal 4 Spiele verlierst, dann bist du nicht sofort aus allem raus, sondern das Polster, das sie sich jetzt anfressen, das ist echt, kann dir über die Dog Days gerade im August dann hinweghelfen. Ne? Und im Moment sehe ich das auch so. Also an den Yankees musst du derzeit vorbei.
Wo wir beim Polster sind, da können wir dann auch über die Tampa Bay Rays sprechen, die in ihrem geliebten Tropicana Field wieder sind. Und das scheint eine Gesundkur für die Rays gewesen zu sein, weil die spielen eine atemberaubende Saison. Und ich habe sie letzte Nacht gegen die Red Sox gesehen, das Spiel, was sie 8-4 gewonnen haben. Und es sind so kleine Dinge. Sie haben am Anfang der Saison haben sie Probleme gehabt mit dem Fielding. Da gab es ein paar Errors. Das war nicht wirklich immer konzentriert, wie sie gemacht haben. Aber ich habe heute Nacht das Spiel gesehen und da gab es einen Hit. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Der ging Richtung Green Monster. Und Ryan Villaid, der Right Fielder, der Rays, der heute Left Field gespielt hat, der hat den Ball aufgenommen, mit der rechten Hand sofort an die Second Base geworfen und ein Ball, der das Green Monster trifft, ist fast immer ein Double. Jedenfalls, wenn man auswärts, also wenn die Auswärtsteams da ein Monster-Hit kriegen gegen sich. Hier war es nur ein Single, weil er diesen Ball aufgenommen hat und sofort zur Second Base geworfen hat. Das ist ein so konzentriertes Team jetzt inzwischen. Ein Team, was sich nicht in irgendeiner Weise komische Dinge erlaubt, wie Bases überlaufen, wie Bälle unterlaufen, wie
ausrutschen und nicht an die zweite Base zurückkommen.
Den Cut-Off-Man nicht treffen, etc. Das ist ein Team, was die grundlegenden Sachen jetzt inzwischen, am Anfang, wie gesagt, hatten sie Probleme damit, was sie machen, was sie richtig machen. Dazu bekommen sie von drei Leuten im Moment fantastische Leistungen. Junior Caminero, den haben wir in der Vorschau schon erwähnt. Florian ist, ich bin in Peyton Tolley verliebt. Florian ist in Junior Caminero verliebt. Sie haben Jonathan Aranda und sie haben Yandy Diaz. Die drei, die für unglaubliche Offensive sorgen können. Und dann haben sie immer wieder, und das sagen wir Jahr für Jahr für Jahr, haben sie ein fantastisches Pitching. Und auch dieses Jahr wieder. Nick Martinez, Steven Matz, Drew Rasmussen, Shane McClanahan. Ja, sie haben Verletzungsprobleme, auch bei den Rays ist das nicht außen vor geblieben. Aber was dieses Team aus Tampa Bay dieses Jahr wieder macht, ist atemberaubend. Und ich weiß nicht, wie sie es machen und ich weiß nicht, was sie besser machen als andere. Sie machen es aber und das jedes Jahr aufs Neue und das lässt mich wirklich in awe zurück.
Ich finde dieses Attribut atemberaubend tatsächlich finde ich falsch, weil es ist kein atemberaubender Baseball, den die
wie sie erfolgreich spielen. Sind, lässt, genau. mich, ja. lässt genau. mir den Atem rauben.
Sie spielen ein ultra konzentrierten, fast schon Oktober-Baseball. Das Team macht den Eindruck, dass es halt unglaublich gut aufeinander abgestimmt ist, dass unglaublich gute Trainingssessions da sind. Man sieht's, wenn Double-Plays sind, da ist eine Selbstverständlichkeit dabei, weil jeder weiß, wo sein nächster Mann steht. Die Bälle kommen sehr, sehr präzise. Es werden ganz wenig Fehler gemacht. Und das gibt dann halt eine Bilanz von einer Niederlage in den letzten 15 Spielen, wo du halt denkst, sie sind im Moment unantastbar. Und das ist ja kein Spektakel-Baseball. Mhm. Ne? Das ist ja nicht so, dass du da sagst und sagst, das ist the greatest show on earth, sondern das sind halt 3-1, 4-2, 1-0.
13 Spiele lang, bevor letzter Nacht, 13 Spiele lang drei oder weniger Runs kassiert.
Ja,
Hintereinander.
So, und das ist, ja, das ist halt einfach, weil die Fehlerminimierung optimiert wurde, sagen wir es mal so.
Du könntest Projektmanager sein.
Ja, tatsächlich, ich arbeite ja mit diesen Menschen
Ich weiß.
Wir müssen die Fehlerminimierung optimieren.
Ja. Den schreibst du dir gleich mal auf fürs nächste Meeting, ne?
Ich habe das hier auf einem Post-it stehen. Vielleicht mache ich mir ein Wandtattoo draus.
Ja.
Diszipliniert an der Platte auch noch, ne? Das vielleicht noch dazu, alles. Ne? Niedrigste Strikeout-Rate.
Es ist einfach, ich glaube tatsächlich, und da kommen wir dann vielleicht auf den Kern meines Lobs. Ich glaube, das ist ein sehr gut gemanagtes Team. Ne. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gut verwaltetes, gemanagtes Team, weil anscheinend werden die richtigen Stellschrauben in allen Mannschaftspositionen gedrückt. Und das mit einem objektiv betrachteten Talent, was ja nicht zu vergleichen ist mit den Dodgers oder mit den Yankees, auch nicht mit den Red Sox oder auch nicht mit den Cubs.
Mit den Blue Jays. Die Blue Jays haben wesentlich bessere Spieler in der Lineup und auf dem Mount
als die auf dem Papier. Ja. So, und hier hast du dann aber ein Team, wo Rädchen in Rädchen greift, und das ist halt einfach absolut bewundernswert. Ne, das ist dann wieder dieser Bias, dass man sagt, jo, mein Gott, die Tampa Bay Rays spielen halt vor 4000 Leuten im Tropicana
Field. 14-4 Heimbilanz in dieser Saison bislang.
Irgendwann stürzt das Dach mitten im Spiel ein und keiner wird sich wundern. Ja, aber die zeigen dir halt, ey, wir sind ein gut gemanagtes Team und machen aus unseren Möglichkeiten aktuell das Optimum. Und ich ziehe da auch alle Hüte vor. Das heißt nicht, dass ich jetzt nachts aufstehe, um Rays Baseball zu gucken. Mhm. Dafür ist es mir halt zu viel FC Augsburg. Aber
16 Jahre in der ersten Liga, also ne, das ist ja egal, genau das. Es ist ja nicht immer wichtig, ne? Die müssen das nicht spektakulär machen.
Ich muss halt anerkennen, dass die im Moment von der Teamzusammenstellung, Teamchemie und von all dem einfach einen fantastischen Job machen.
Deswegen auch Cash die ganze Zeit. Kevin Cash ist da.
Genau. Ne? Ryan Pepiot ist jetzt, hat die Saison beendet jetzt, nachdem er eine Hüft-OP an sich hat ergehen lassen müssen und Verständnis von uns dreien hier für die Hüft-OP, er fällt allerdings den Rest der Saison aus.
Steven, machst du Beton oder machst du Keramik?
Steven Matz fällt momentan aus. Auch Gavin Lux ist auf der Injury-List, der soll aber in diesem Wochenende noch zurückkommen. Also es ist nicht so, wie gesagt, dass die Tampa Bay Rays ohne Verletzungen durchkommen. Sie kommen allerdings im Moment ohne große Stinker von ihren Starting-Pitchern aus. Sie kommen ohne Stinker von ihren Relief-Pitchern aus. Griffin Jacks hat letzte Nacht gepitcht, hat 4 Runs kassiert. Ja, kann passieren. Oder 3 Runs hat er kassiert. Ja, kann passieren. Aber sie haben ein so gutes Starting-Pitching, dass das immer wieder auffängt. Nick Martinez, 1,71er ERA. Steven Matz, 3,86. Drew Rasmussen, 2,95er, Shane McClanahan, 2,60er. Machen wir einen Haken dran. Das ist einfach sehr, sehr, sehr gut.
Und haben ja auch noch, ne, sie haben vor der Saison sich Cedric Mullins geholt, der jetzt gerade auf dem 1,43er Betting Average mitgezogen wird. Das ist nicht schlimm, dass der Spieler, den sie geholt haben, also ich will nicht sagen, es war der Starspieler, ist Quatsch, das ist ein anderer, aber der performt gerade nicht und es ist denen wurscht, der macht halt defensiv alles richtig. Die Offensive kriegen sie hin. Also du hast ein 1,43er Betting Average bei 124 Plate Appearances und du bist trotzdem die 5 beste Mannschaft, was diese Statistik angeht, in der gesamten Liga. Also auch das ist etwas, das geht halt, ne, das würde so nie funktionieren in New York oder in Chicago, wenn da jemand so schlecht ist, da würde es schon trotz des Records immer Diskussionen drum geben. Und in Tampa Bay können sie ganz normal in Ruhe arbeiten und vielleicht kommt er aus seinem Slump raus und schlägt irgendwann über 200, dann wären sie ja nicht schlechter.
Ja. Die Tampa Bay Rays also im Moment wirklich in einer guten Verfassung. Sie haben jetzt noch 3 Spiele am Wochenende gegen die Boston Red Sox und vielleicht werden wir die Tampa Bay Rays mit vollem Herzen hassen am Sonntagabend. Das könnte passieren, leider. Wer auch richtig gut drauf ist und wer jetzt zweimal in dieser noch kurzen Saison schon 9 Spiele am Stück gewonnen hat, Das sind die Chicago Cubs.
Stopp.
Bitte.
Wenn du in die National League gehen willst, darf ich kurz die American League noch rund machen.
Bitte, mach bitte.
Weil ich finde wirklich, wir sollten wenigstens mal eine Minute auf die Athletics eingehen, die in meinen Augen auch einen fantastischen Job machen. Payroll von 90 Millionen.
Mhm. Das ist doppelt so viel, das ist doppelt so viel wie die letzten drei Jahre zusammen.
Es ist egal. Also wenn du es mit den Houston Astros vergleichst, die auf 240 irgendwie sitzen in der gleichen Division. Diese ganzen Unwägbarkeiten, die sich immer noch um die Athletics drehen, ich finde einfach, dass dieses Team, ich rede jetzt nicht von der Franchise, sondern ich rede von den Spielern, einfach eine gehörige Portion Respekt verdient für das, was sie spielen. Ich finde das einfach eine coole Geschichte, weil diese Spieler halt ja eigentlich vor anderthalb oder zwei Jahren ausgewählt worden sind, um Mängel zu verwalten und um Platzhalter zu sein für Dinge, die kommen. Und sie haben sich einfach gesagt, ey, das ist fast eine Major League Geschichte. So, dass du halt Spieler holst, die nicht zu teuer sind, die dir deinen Platz in der MLB warm halten. Und sie sagen halt einfach, nö, wir spielen unser bestes Baseball. Und das machen sie. Und ich finde das absolut respektabel und wollte das nur mal ganz kurz erwähnt haben, weil ich glaube, wir haben noch nie über die Ace in dieser Saison gesprochen.
Nee. In der Vorschau, aber danach nicht mehr, das stimmt.
Ja, in der Vorschau haben wir über jedes Team gesprochen, Florian.
Und ich, was du gerade gesagt hast, finde ich eben, man merkt eben, und da kann man auch über Sportler, selbst wenn ich bin Fan eines Teams, wo gerade viel Fehler passieren, wo Leute vielleicht nicht auf ihrer besten Leistung sind. Ich glaube, niemand geht auf den Platz und bringt absichtlich schlechte Leistungen. Und bei den Athletics kann man das sehen. Die letzten Jahre war immer so, dass allen gegenüber alles getan wurde, dass sie nicht gut spielen, damit das Team wie ein Loser-Team aussieht, und sie haben trotzdem immer ihre Leistung gebracht. Sie sind trotzdem jeden Tag auf dem Feld gewesen und haben versucht, das Beste zu geben. Und man sieht eben, wenn dann die Dinge klar sind und wenn die Bekenntnis der Franchise für die Zukunft auch gilt, dann verpflichtest du eben Soderstrom, Ruka, Wilson und Butler für mehrere Jahre, und dann ja geben sie dieses Vertrauen zurück. Und das finde ich auch. Ich finde, auch wenn das Ganze drumherum mich ärgert, weil es eben um die Oakland A's damals ging, ich finde, die machen das wirklich gut, und sie bringen auch ein Team auf den Platz, was eben ja total abstinkt auf dem Papier gegen sehr, sehr viele Mannschaften in der American League und auch in der American League West. Und trotzdem spielen sie sich einen guten Ball zusammen, der sie immerhin auf einem positiven Rekord hält, was nicht viele haben in der Liga.
Und um die American League jetzt komplett abzuschließen, damit hier keine Hetze reinkommt: Wie lange, Andreas, haben die Houston Astros noch, bis sie abgemeldet werden von der MLB, weil keine Spieler mehr da sind?
Wann ist das? Carlos Correa, das ist ein guter Hinweis jetzt. Carlos Correa ist mit einer Knöchelverletzung jetzt raus. Der hat sich eine Sehne im Knöchel gerissen, wird den Rest der Saison ausfallen. Die Houston Astros, total hart ist. Die Houston Astros haben eine Injury-List, die mit, also wenn man sie in irgendeiner Weise aufstellen würde, die komplette Injury-List, dann wäre das ein Team, was um die Playoffs mitspielen kann. Ja. Yanner Diaz zum Beispiel ist auf der Injury-List. Tatsuya Imai, Carlos Correa jetzt den Rest der Saison. Joey Lopafido, Taylor Trammell ist drauf. Hayden Wesneski, Christian Javier, Ronald Blanco, Jeremy Peña, Hunter Brown. Das drei von fünf Starting-Pitchern mit Javier, mit Blanco und mit Brown sind im Moment auf der Injury-List. Hunter Brown, das Ace. Jake Myers ist drauf. Josh Hader als der Closer ist drauf. Was haben die Kommentatoren bei den Astros gesagt? Jetzt vorgestern: Das Herz und die Seele des Clubs mit Carlos Correa fällt jetzt den Rest der Saison aus. Ja. Joe Espada, der Manager, hat gesagt, nutzt ja nichts, next man up. Das ist leichter gesagt als getan.
Ja, aber ich meine, wahrscheinlich musst du dann so reagieren als Manager, ne? Aber ich meine, Wir haben über die Injury List, wir haben in der WhatsApp-Gruppe ja mal über die Injury List der Astros gesprochen, und dann hast du so einen Auszug geschickt, und ich dachte halt, mein erster Gedanke war halt dieses, dieser NASA-Doppellochdrucker, der immer weiterläuft, weißt du? Ihr erinnert euch, oder? Oder dann so, ah, wir brauchen Daten.
Ja. Dann, hier kommen sie. Hier sind alle.
Und dann kommen die. Ja. Und ich sag, du liebe Güte, guck dir das mal an, wer da alles drauf ist. Und dann sagst du, ja, damit kann man echt schon ein Team zusammenstellen, ne? Nur mit den Leuten, die da im Moment weg sind. Und was ich halt tatsächlich, also Carlos Correa fand ich jetzt halt wirklich dramatisch.
Ja.
Muss ich sagen.
Aber Carlos Correa, der war vor 3 Jahren war Free Agent. Und damals haben die sowohl die Yankees als auch die Giants gesagt. Die Mets und die Giants haben gesagt, nee, wir nehmen Abstand von einer Verpflichtung von Carlos Correa. Und ich weiß noch, dass Florian, du damals traurig warst, dass man gesagt hat, boah, Carlos Correa, den hätte man schon gerne. Aber den medizinischen Teams der Mets und der Giants kann man wohl schon trauen, weil es gab Bedenken wegen des Knöchels von Carlos Correa und da hat er sich jetzt die Sehne gerissen und es fällt den Rest der Saison aus.
Ja, aber trotzdem, also Season-Ending-Injury ist halt
ja ganz bitter, ganz finster.
Anfang Mai Season-Ending-Injury.
Und du merkst halt auch, dass du kannst ein paar Verletzte kannst du überbrücken. Das sieht man ja auch bei anderen Teams. Das geht immer mal. Aber wenn eben so viele wichtige Spieler wegfallen und die Next Man Up ist immer so, na klar, die können eben den nicht vom Spielbetrieb abmelden. Aber wenn dann eben Spieler nachkommen, die eben nicht mehr ansatzweise diese Qualität haben, da kommt ja kein 1-Punkt irgendwas Wins Above Replacement hoch, sondern eher das Gegenteil davon. Und dann macht das was. Also, und auch die werden wahrscheinlich sich den sogenannten Hintern aufreißen, damit die gewinnen. Aber die sind halt eben nicht so gut wie Carlos Correa oder wie, ne? Also das ist ja, keine Ahnung, Peter Lambert ist halt Peter Lambert, der pitcht jetzt gut, ist alles in Ordnung. Aber er ist halt eben kein, ne, neben einem anderen Starting Pitcher, Randall Branco oder sonst was. Also das ist schon ein Unterschied, ne? Und sie bemühen sich alle, aber am Ende ist dann die Qualität nicht gut genug, um mitzuhalten. Jetzt ist es aber eben so, es sind auch nur 4 Spiele, ne? Es ist nur noch nicht mal eine Serie, eine Woche Baseball, wie Hawk immer schön gesagt hat. Also sie sind ja noch nicht weg vom Fenster, aber mit den Verletzungen ist das schon super schwer, da dran zu bleiben.
So, jetzt darfst du weitermachen, Andreas.
Vielen Dank. Ist voll nett, ne?
Ja, ja? Ist wirklich nett.
Hatten wir nicht früher mal einen Trailer für die National League?
Ja, hatten wir auch. Wir hatten auch für den Verkacker der Woche und so hatten wir Trailer.
Was ist nun aus uns geworden? Ne?
Alle verloren gegangen.
Nachdem ich mich ja letzte Woche nicht bemüht habe und hierher gekommen bin.
So sieht's aus.
Ist das wirklich, geht immer bergab. Vielen Dank für die schönen Kommentare.
Die Chicago Cubs in der National League Central führen eine Division an, die sowieso jeder Beschreibung sportet momentan. Cardinals 22-15, Pittsburgh 21-17, Milwaukee 19-16 und die Cincinnati Reds mit 20-18. Und die Chicago Cubs sind das Beste dieser Teams mit 26-12. Sie haben jetzt zum zweiten Mal, und das wollte ich eben schon anmoderieren, sie haben zum zweiten Mal in dieser noch kurzen Saison eine 9-Spiele-Siegesserie. Und sie sind vor allen Dingen zu Hause jetzt seit 15 Spielen?
15.
15 Spielen ungeschlagen. Es gab mal 1880 eine 21-Spiele-Serie, wo sie zu Hause gewonnen haben hintereinander. 1880, da erinnerst du nur dich dran. 1935 hatten sie eine 18-Spiele-Siegesserie zu Hause. Momentan 15 Spiele zu Hause. Haben die Reds gesweept. Und auch das ist nicht ganz leicht momentan, weil die Reds, na gut, sie haben jetzt 7 Spiele in Folge verloren, aber die Reds stehen auch noch positiv bei 20-18. Die Chicago Cubs machen im Moment eine ganze Menge richtig und auch da läuft ein Rädchen ins andere. Der Unterschied zu den Rays, das ist so geplant gewesen.
Genau. Es ist weniger überraschend. Es ist vielleicht überraschend, wie gut und wie früh gut schon alles zusammenpasst. Das ist auf jeden Fall. Aber das Team ist ja zusammengestellt worden, um zu gewinnen. Und zwar um jetzt zu gewinnen und nicht 2030 zu gewinnen. Deswegen ist es nicht überraschend. Es ist vielleicht überraschend, dass wie du so gerade gesagt hast, die Rädchen jetzt ineinander greifen. Es ist insofern auch überraschend, weil auch die Cubs ja Probleme mit Verletzungen haben. Also Kate Horton auf der Sexy Day EL als Starting Pitcher, Justin Steele als Starting Pitcher.
Sexy Day EL gesagt?
60 Day EL. Nee, nicht ganz. Also zwei Dings, Justin Steele, Matthew Boyd auf der Injured List, weil er mit seinen Kindern gespielt hat, wo wir wieder bei lustigen Verletzungen von MLB-Profis sind. Also auch das ist ja etwas, ne, die sind davon genauso oder sind auch betroffen von Verletzungen, kriegen es im Moment aber hin, über die dann Offensive das Ganze rumzubringen, drittmeisten Runs gescored, sind eben im Gegensatz vielleicht zu den letzten Jahren, jedenfalls so wie ich das hier im Haushalt mitbekomme, eben nicht mehr so, wenn du weißt, du schaltest am 8. Inning ein und die Cubs liegen zurück, dann war es letzte Saison so, dass sie dann auch verlieren werden. Ne, 3 Walkers hintereinander gegen die Reds, das kommt, also ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, Andreas, dass du mal 3 Walkoffs hintereinander von deinem eigenen Team hattest?
Nee, 3 Walkoffs hintereinander, noch nicht.
Nein. Wüsste ich jetzt nicht, also auch das zeigt ja, dass die in diesem Jahr ja ihre Sachen vielleicht etwas ernster nehmen noch als das Jahr davor, keine Ahnung, woran es gelegen hat. Es hat ja jetzt nicht so viel Veränderungen im Team gegeben, naja, Alex Bregman steht jetzt mit auf dem Platz. Vielleicht ist der jemand, der die Professionalität im Clubhouse nach oben bringt, kann gut sein. Und ja, es ist im Moment sieht es nach wenig Problemen aus. Muss ich halt hier sehr ertragen, gerade im Haushalt. Also die W-Flagge, die wird gar nicht mehr abgenommen vom Balkon. Die weht also einfach schon mal immer. Und ja, es ist aber nicht überraschend. Ich finde, das ist, glaube ich, das, was man sagen muss. Das ist jetzt nicht etwas, womit wir nicht gerechnet haben hätten können.
Die Houston Astros haben 1986 5 Spiele in Folge mal per Walk-off gewonnen.
Wow.
Die Kansas City Royals 2000, die Houston Astros 91, die Los Angeles Angels 89, das sind alles 4 Spiele in Folge gewesen. Die San Diego Padres 1986, die Athletics 72, die Chicago White Sox 1919. Und jetzt schaue ich nochmal zurück, ob es einen Streak von den Giants oder von den Red Sox gab. Giants 2003, 19. August bis 21. August 2003, 3 Spiele in Folge per Walk-off. Okay. Da warst du schon Fan?
Ja.
Und die Boston Red Sox.
Aber in der Boxscore, die ich damals an USA Today nur lesen konnte, war das wahrscheinlich noch nicht so.
Ja.
Ne, das Internet war ja noch nicht so weit, 2003.
Ja. Und die Boston Red Sox, da muss ich weit runter scrollen. hat so, ja,
nie gegeben. Ja, was ich bei den Cubs, also positiv ist eben dieses, sie kommen zurück, auch, ne, also sie schaffen es, Spiele zu drehen und ich finde, sie sind sehr gleichmäßig stabil, ne? Du hast halt jetzt niemanden, der mit schon 14, 15 Homeruns herausragt, wie es vielleicht Aaron Judge bei den Yankees ist. Also es ist sehr ausgeglichen. Möchte ich herausheben und ja.
Aber es tragen alle ihren Teil dazu bei. Alex Bregman, Nico Horner, Pete Crow Armstrong, Michael Bush. Ich habe jetzt gelesen hier, Ian Happ hatte in den letzten Wochen wenig Einsatzzeiten. Und wenn er eingesetzt worden ist, hat er abgeliefert. Und Michael Conforto. Michael Conforto hat einen 361er Batting Average, 1134er OPS und das nur in 36 At-Bats in dieser Saison. Michael Conforto ist jemand, der ganz selten eingesetzt wird. Er kann auf verschiedenen Positionen dann auch noch spielen, aber er macht es einfach wirklich herausragend, wenn er eingesetzt wird. Und dann das Pitching, auch da läuft es sehr, sehr gut bei den Cubs. Du hast es gesagt. Kate Horton ist auf der Injury List. Justin Steele ist nach wie vor auf der Injury List. Der hatte ja, glaube ich, einen Rückfall. Der wird allerdings perfekt ersetzt momentan von Shota Imanaga, Edward Cabrera und Colin Ray. Auch Jameson Taillon hat einen guten Start erwischt in dieser Saison. Ja.
Kann man
derzeit gibt's nicht bei den Cubs.
Ja. Nee, also denke ich auch. Ne? Ben Brown kommt jetzt zurück. Der war ja wohl auch länger. Ich muss mal gucken, wann spielt er das nächste Mal. Heute spielt er. In Texas wird er auf dem Mount sein. Also auch da, ne, es kommen dann auch wieder Leute zurück. Es ist so. Und du musst aber, und das kommt ja auch dazu, in dieser Division scheint es in diesem Jahr ein bisschen besser zu sein zu müssen als die Jahre davor. Ich meine, wir haben gerade über die Reds gesprochen, die haben 7 Spiele hintereinander verloren. Also vor diesen 7 Spielen waren sie Erster und sind jetzt Letzter. Da kann man erstmal von der Krise sprechen. Wenn du aber auf die Statistik guckst, sind es immer noch 20-18. Dieses Polster, was sie sich mal aufgebaut haben, fressen sie so ein bisschen ab gerade. Und auch da, ne, wenn man sich das, ich glaube, mitten in der Woche war es so, da konntest du die Central Division konntest du ja von oben nach unten durchdeklarieren. Das heißt, der 5. der National League Central war immer noch besser als der 1. der American League Central. Also da wird gerade sehr viel richtig gemacht, weil wir alle wussten ja, dass die St. Louis Cardinals nur 3,5 Spiele hinter den Cubs zu diesem Zeitpunkt in der Saison sind. Das haben wir ja vorher gesagt.
Ich bin nach wie vor nicht sicher, ob das bei den Cardinals, ob das substanziell ist.
Nein, natürlich nicht. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt ist es eben bemerkenswert.
Aber Jordan Walker scheint der Mann des Wiederaufbaus für die Cardinals zu sein, der Rebuild-Meister, weil so wie er im Moment spielt, ist es richtig, richtig gut. Right Fielder, der schon ein bisschen länger dabei ist. Ich habe vor der Saison, habe ich über ihn gesagt, er muss jetzt langsam aus dem Pötten kommen. Er hat
die Vorschau
offensichtlich gehört. Ne? Mhm. Er hat die Vorschau offensichtlich gehört und er kommt jetzt aus dem Pötten. J.J. Weatherholt hat einen ganz großartigen Start, ist jetzt so ein bisschen abgekühlt, das ist ja Rookie bei den Cardinals. Aber auch da funktioniert momentan eine ganze Menge. Und wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob das in irgendeiner Weise nachhaltig sein wird, weil ich glaube, sie haben große Probleme im Pitching, die St. Louis Cardinals. Aber ich will ihnen nicht den Erfolg kleinreden, den sie jetzt in diesen ersten Wochen hatten.
Und bitte nicht böse sein, wenn ich von den Cubs zu den Cardinals kam. Hab dich trotzdem lieb. Mhm. Entschuldigung. Sie hört den Podcast nachher. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aufs Maul kriege.
Haben wir sonst noch was über die
National League Central? Nein.
Die Los Angeles Dodgers, ich habe das Spiel kommentiert für Sport Digital 1 Plus, haben es gegen die Houston Astros geschafft, 3 Runs hintereinander zu scoren mit 3 Wild Pitches, die aufeinander folgten. Die Houston Astros hatten einen neuen Catcher, Cesar Salazar, den haben sie 2 Tage vorher, haben sie den hochgeholt und hatten dann einen Pitcher, Lance McCullers Jr. war der Starting Pitcher, der nicht den Fastball mit 95 Meilen gerade auswirft, sondern der sehr viele Secondary Pitches hatte. Und Cesar Salazar war die ärmste Sau an dem Tag, weil er ständig Curveball, Sweeper, Slider bekommen hat und die nicht auffangen konnte und die nicht vor sich halten konnte. Und da gab es tatsächlich 3 Runs in Folge auf 3 aufeinander folgende Wild Pitches von Lance McCullers Jr., wo die Dodgers gescored haben. Und Sarah Langs hat es schon gebracht. Ist das erste Mal seit 1969, dass es 3 aufeinanderfolgende Runs mit 3 Wild Pitches gab.
Ja, und also ich finde das auch, also ne, das ist immer sowas, so lange nicht, aber es passiert halt. Und es ist vor allem auch schon mal passiert. Mhm. Baseball hat halt so eine lange Historie, dass alles irgendwann mal passiert ist. Ich hatte mir Shohei Ohtani auch als ein Thema aufgeschrieben. Dem fehlt im Moment so ein bisschen die Unterstützung, die Offensive, ne? Er hatte irgendwie in den letzten 9 Starts, die er hatte, hat er nur 4 Earned Runs abgegeben. Das heißt, er hat ein ERA von 0.7 in diesen 9 Starts. Und trotzdem sind die Dodgers mit nur 2 Siegen da rausgegangen. Also auch zeigt nochmal, ne, er kann sich den Arm rauswerfen, wie er will. Er wirft ja eine Cy Young Award Season. Und trotzdem verlieren die Dodgers halt, ne?
Einmal gerade noch die Los Angeles Dodgers. The Dodgers are the first team to score its first 3 runs of a game all via wild pitches since the Phillies on August 14th, 1969 against the Braves. Sarah Langs. Möge sie uns lange erhalten bleiben.
Ja.
Die hat das rausgefunden und über Shohei will ich gerade sprechen, weil er hatte die größte Krise seit 2022 noch im Trikot der Angels. Er hatte 5 Spiele aufeinanderfolgend ohne Hit und Dave Roberts hat dann schon jetzt 2-mal Starts von ihm gehabt als Pitcher, wo er nicht als DH eingesetzt worden ist, um ihn dann auch so ein ganz kleines bisschen zu schonen. Und jetzt hat er 0,70er ERA. Jetzt wird er vielleicht Cy Young gewinnen, aber nicht den MVP holen.
Ja, auch, er wird nur den Cy Young Award gewinnen. Och Mensch, was für eine schwache Saison von Shohei.
Ja, ja. Aber das hat er dann auch im Spiel gegen die Astros, was ich kommentiert habe, hat er dann auch diese 5 Spiele andauernde Hitless Streak hat er endlich beendet.
Ja, die, also auch diese Zeit, die er eben nicht, also die er dann auf der Bank verbringt, so wie sich's für einen Starting Pitcher gehört, wenn du auf dem Mount bist. Heutzutage, früher mussten sie ja schlagen, heute ist das ja nicht mehr so. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass er eben, er ist so fit wie noch nie, glaube ich, bei den Dodgers. Also er ist das erste Mal frei von Wehwehchen und kann eben jetzt auch seine Leistung als Pitcher auf das Maximum bringen. Nur dann brauchst du Ruhephasen. Auch ein Shohei Ohtani braucht dann Ruhephasen, in dem der Arm geschont wird. Und egal wie es ist, wenn du dann at bat stehst, bist du wieder unter Stress, unter Druck und auch körperlich in Bewegung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Deal zwischen Dave Roberts oder der Organisation und Shohei Ohtani. Pass auf, wir ermöglichen es dir, dass du das bei uns, dass du weiterhin der Two-Way-Player sein darfst. Aber dann lass uns mal gucken, dass wir das so hinkriegen, dass es auch für dich gut ist. Und ich meine, mit den Leistungen jetzt, wenn er die Innings pitcht hinbekommt, also wenn er das über das Jahr so hält, dann ist er ein Kandidat für den Cy Young Award. Und entschuldige bitte, das ist dann wieder etwas. Was ist, das kann doch nicht sein, dass jemand, der so gut offensiv ist, der hittet wie ein Blödmann und dann auch noch den Cy Young Award gewinnen kann. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Axel. Warte mal ab, bis dieser 16-jährige Japaner ja. zwei Jahren hochkommt. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber
ja. Oh. Der wirft jetzt schon mit 100 Meilen, war doch so, ne?
Ja, 2,13 Meter. Ja. Guten Tag. Ich habe eine Keule dabei.
Die heißt mein Arm.
Sollen wir da gerade noch mal ein Wort über Munetaka Murakami
wenn wir bei Japanern sind, ne?
Wo wir aber gerade bei Japanern sind. Munetaka Murakami für die Chicago White Sox. Seine ersten 13 Extra-Base-Hits waren alles Home-Runs. Jetzt hat er noch einen 14. Home-Run dazugeschlagen, aber auch ein Double. Er hat inzwischen ein Double gehabt. Es sind nicht mehr nur alle Extra-Base-Hits Home-Runs bei Munetaka Murakami. Er ist vor der Saison zu den Chicago White Sox gekommen und wir haben damals noch gedacht, weiß er, welches Chicago-Team er, bei welchem Chicago-Team er da unterschrieben hat. Aber er scheint jetzt tatsächlich das Gesicht der neuen White Sox zu sein, der neuen White Sox-Franchise. Und in der Tabelle bzw. im Standing ist das jetzt noch nicht so ganz zu sehen. Aber sie sind bei 17 und 20 im Moment nur ein halbes Spiel hinter den Wildcard-Plätzen. Aber Munetaka Murakami ist die große Geschichte und die gute Geschichte bei den Chicago White Sox.
Die stehen noch vor den Royals. Okay, hat was mit den Royals zu tun, nicht mit den White Sox, ja. Aber ja. Und auch da wieder die Skepsis, ne, die du immer hast, immer noch hast, auch bei uns im Kopf noch sind, der kommt aus Japan, ja, lass ihn erstmal das Pitching in der Major League gucken. Die sind ja viel besser als in der NPB. Nee, Quatsch, da wird so guter Baseball gespielt, dass du funktionieren kannst. Das muss nicht sein, aber es ist nicht mehr so. Es ist nicht ausgeschlossen, dass du funktionieren kannst. Und das sieht man, finde ich, bei ihm, dass er sich vor allem an die Geschwindigkeit der Würfe gewöhnt hat. Natürlich bleibt es dabei, und das hat man auch prophezeit, es ist halt eher so ein Kyle Schwarber-Typ, ne? 34% Strikeout-Rate, ja, aber dafür 14 Homeruns, ja, nehme ich. Sorry, ich habe bei mir Spiele, die 34% Strikeout-Rate haben und nix auf der Kette kriegen. Also nehme ich sofort und dieses...
Was? Dieses Zungen schon zu hören in seiner Stimme.
Ja, aber wirklich.
Dieses, nein, ich finde diese mehr von ja, der kommt aus Japan. Nee, können wir vergessen. Da kommen tatsächlich richtig gute Spieler und die White Sox haben da sehr viel richtig gemacht und werden ja eine bessere Platzierung und auch einen besseren Rekord haben als im letzten Jahr und dann hat sich schon gelohnt. Die Leute kommen wegen ihm jetzt wieder ins Stadion. Das ist doch cool.
Kazuma Okamoto. Mach bitte.
Ja, ich wollte halt nur zu Murakami noch sagen, 14 Home Runs in den ersten 36, 37 Spielen hat ihm wahrscheinlich keiner zugetraut. Er kommt auf Base, er hat keine Anpassungsschwierigkeiten.
Mhm. Okamoto genauso, ne? Ja.
Kazuma Okamoto von den Toronto Blue Jays, genauso, wo wir bei Japanern sind. Der ist auch vor der Saison gekommen zu den Toronto Blue Jays. Der wusste, was er tat. Hat allerdings auch schon 10 Home Runs jetzt geschlagen. 3,31er on Base Percentage, 33 Hits in 134 At-Bats. Und ist an der Third Base inzwischen auch ein veritabler Verteidiger. Also auch wenn es da in irgendeiner Weise vielleicht Sorgen gab, dass er an der Third Base nicht gut aufgehoben ist oder dass vielleicht Vladimir Guerrero Jr. wieder an die Third Base zurück muss. Nein, müssen wir nicht. Muss er nicht. Und er spielt eine wirklich solide Third Base und ist bei den Toronto Blue Jays auch jemand, der dazu beiträgt, dass die Blue Jays sich so langsam aus diesem Keller wieder befreien, weil sie sind auch besser als das, was sie im Moment in der Tabelle darstellen. Über den restlichen Japaner bei den bei den Dodgers müssen wir, glaube ich, auch nicht groß sprechen. Loki Sasaki vielleicht noch nicht zu 100% so weit. Shota Imanaga.
Der hat ja auch die ganze Postseason durchgepitcht, der braucht vielleicht einfach nur Urlaub.
Ja. Ich schotter immer Lager. Okamoto hat, ich habe gerade mal nachgeguckt, einen positiven Defensive Wins Above Replacement auf der Third Base.
Ja, genau. Guck an.
Das ist Ich meine, Defensive War ist ja irgendwas immer bei 0,0 eigentlich. Ja. Mhm. Ne? Und er steht immerhin 0,2 positiv. Ja. Das ist,
ich meinte übrigens nicht Shota Imanaga, der ist bei den Cubs. Ich meinte Yoshinobu Yamamoto, der bei
ja, Yamamoto, ja, ja. Imanaga war auch gut. Du hast Imai halt, ich glaube auch, der hat auch einen schweren Start bei den Astros gehabt. Der war aber verletzt. Ja, ich glaube, der ist einfach verletzt in die Saison gegangen. Nicht hundertprozentig fit. Aber auch da glaube ich, ne, also das ist dieser Unterschied zwischen NPB, der ist vielleicht auf Position, ne, wenn du dann tiefer in Lineups gehst, ja, da ist der wahrscheinlich vorhanden, aber da oben bei den Star- oder Top-Spielern der NPB, die sind sofort einzugliedern und die helfen deinem Team.
Und Tomoyuki Sugano bei den Colorado Rockies, 7 Einsätze, 37 Innings, 3,41er ERA.
Ja, bitte. So, bei den Rockies.
Ja, aber 7 Einsätze, 37 Innings, das ist schon wieder so eine Highschool-Work-Ethic. Ne? So, du wirfst heute 700 Pitches.
Ich möchte übrigens sagen,
Wiederholung bringt Erfolg.
Ja. Ne? Ja. Möchte übrigens sagen, dass die Colorado Rockies nach wie vor keinen schlechten Job machen.
Nein.
Ja. Gestern Abend habe ich noch die letzten Innings gegen die Rockies geguckt, gegen die Mets geguckt. Und was gab's? Ein Grand Slam gab's dann für die Rockies. 6-2 haben sie das Spiel gegen die Mets gewonnen.
Es mehr waren nur die Mets. Ich
zu den Mets sagen.
Ich wollte gerade sagen.
Es waren nur die Mets.
Wollen wir noch über die Mets reden?
Nein. Das machen wir wieder ein andermal. Nee, aber haben wir alles?
Die Braves hatten wir noch nicht
haben angesprochen. Haben wir letzte Woche schon.
Ne? Das hattet ihr schon, weil da war ich nicht dabei, deswegen auch da. Klar, ich finde, man kann immer über die Mets reden, aber das können wir dann auch im anderen Mal machen. Mike Trout habt ihr, glaube ich, auch erwähnt letzte Woche. Auch da, das ist etwas, was man immer wieder erwähnen kann, was der dritte Frühling ist. Ich habe jetzt schon die ersten, also jetzt plötzlich wird er wieder ein Trade-Chip und ich denke so, nein.
Ja. Nein. Dann haben wir das umfassend aufgearbeitet, wie man bei Lage der Nation immer sagt. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns dann auch über einen Kaffee, den ihr uns ausgeben könnt. Das könnt ihr per Steady machen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Alles Weitere gibt es von der Stimme von 93 gleich im Abspann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.